Guten Morgen. Habe ich eben schon gesagt, oder? Aber jetzt mal offiziell sozusagen. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, dass wir auch so ein bisschen jetzt über Sommer sprechen können. Also nicht in dieser Predigt, aber überhaupt heute. Wir wollen ja nicht über das Wetter reden hier. Und ich bin schon gleich im Thema drin, weil das, was ich eben gesagt habe, dass wir einen neuen Glaubensgrundkurs wieder anbieten. Warum machen wir das? Ganz einfach, weil wir auch immer wieder darauf angesprochen werden. Es sind Leute, die uns danach fragen, wann geht denn der nächste Kurs bei euch los? Wann kann ich denn da mitmachen? Das heißt also, es ist ein Bedarf da und deswegen möchten wir das anbieten, dort ganz offen und ungezwungen über Glauben nachzudenken. Und wir haben einige Erfahrungen gemacht in der Durchführung der Kurse in den letzten Jahren. Viele von euch haben ja schon als Helfer mitgewirkt. Doris hat das lange Zeit aktiv mit begleitet und organisiert. Und ich kann mich an eine Frau mittleren Alters erinnern, die kam ein paar Mal, die hat also nicht einen ganzen Kurs mitgemacht. Und ich will euch gleich erzählen, warum. Sie saß da immer. Und wie das so ist bei einem Glaubensgrundkurs, da versucht man ja den Glauben, das, was das Christliche ausmacht, den Kern des Christlichen, möglichst einfach für die Teilnehmer darzulegen. Meint man so. Ne? Und dann war das ganz besonders bei dieser Dame so, dass sie aufmerksam zuhörte, auch mitdiskutierte, aber dann immer am Ende sagte: Ich habe überhaupt nicht verstanden, was ihr wolltet und worum es geht. Das war für mich alles, also ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht so denken. Nur da habe ich mir das zu Herzen genommen. Beim nächsten Abend habe ich gedacht, du musst noch einfacher reden. Du musst es noch mehr deutlich machen. Du darfst keine kanaanitische Sprache benutzen, versuchen wir ja sowieso schon in der Gemeinde nicht zu machen. Und dann war ich auch am Ende des Vortrages der Ansicht, jetzt hätte ich das ganz klipp und klar gemacht und in einfachen Worten gesagt. Und sie sagte wieder: Ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es heute Abend ging. Ja? Also es war wohl einer dieser Menschen, von denen ein Religionssoziologe mal gesagt hat, die Menschen seien einfach nur religiös unmusikalisch. Und das war für mich frustrierend, weil irgendwann kam sie nicht mehr. Ich habe immer noch Kontakt zu ihr, also sie hat immer noch dieses Bedürfnis, auch ab und zu dort mal anzuknüpfen. Aber für diesen Menschen war das, was wir machten, einfach nur rätselhaft. Es war gar nicht der Wille da, das nicht zu machen. Vielleicht haben wir auch einfach irgendwas falsch gemacht. Aber wir sind diesem Rätselhaften heute ein wenig auf der Spur. Das ist sozusagen die Einleitung zu unserer Predigt heute. Und für diese Predigt machen wir etwas Ungewohntes. Wir bleiben zwar bei einer Stelle, bei einem Kapitel, aber wir schauen ein wenig zwischen den Zeilen. Schlagt bitte, wenn ihr Lust habt, wenn ihr ein Bibelbuch in der Nähe habt oder greifbar, das Matthäus-Evangelium auf und dort das 13. Kapitel. In diesem 13. Kapitel des Matthäus-Evangeliums finden wir sozusagen eine geschlossene Einheit vor. Eine literarische Einheit, würden wir sagen. Natürlich, wenn ihr jetzt hineinschaut, dann seht ihr lauter Abschnitte. Und diese Abschnitte sind lauter Gleichnisse, die Jesus erzählt. Viele davon natürlich auch bekannt. Und die Theologen sagen, das ist das Kapitel mit den Himmelreichsgleichnissen. Das Himmelreich gleicht, und so fängt Jesus zum Beispiel an in diesem Kapitel, einem Sämann, der auf den Acker ging, um auszusehen. Und dann kommen mehrere Gleichnisse hintereinander. Heute, und das ist sozusagen das Experiment, was wir zusammen machen, beschäftigen wir uns nicht mit den Gleichnissen, und es wäre auch eine kleine Überforderung für eine Predigt, gleich mit 7 Gleichnissen daherzukommen, um sie auszulegen, sondern wir haben eine besondere Situation hier. Wir müssen dieses Kapitel einmal begreifen von seiner Struktur. Dazu lade ich euch ein. Denn was passiert hier? Jesus befindet sich laut den Angaben in den ersten Versen dieses Kapitels mit seinen Jüngern am Ufer des Sees Genezareth. Und wir haben eine merkwürdige Situation, was das Publikum anbetrifft oder überhaupt, was die Was die Zielgruppe anbetrifft, heute reden wir ja viel von Zielgruppe. Wenn wir irgendein Produkt verkaufen wollen, dann müssen wir wissen, was ist die Zielgruppe? Wer kauft denn sowas? Und so muss ich das dann auch gestalten, dass diese Zielgruppe mir das abnimmt. So, hier ist es ja so, wir haben auf der einen Seite eine große Menschenmenge, davon ist die Rede so groß, dass Jesus sogar das Boot nimmt und ein bisschen, also vom Boot aus predigt. Also eine große Menschenmenge offensichtlich, zu denen er spricht, wie bei der Bergpredigt im Übrigen auch, in den vorangegangenen Kapitel des Matthäusevangeliums. Und da gleichzeitig haben wir auch die Gruppe der Jünger. Und wir werden sehen, dass in diesem ganzen Kapitel eine interessante Interaktion, ein Dialog sich entspannt mit den Jüngern. Und die Frage, die mir als erstes kam, als ich nur mal von außen betrachtet diese Situation mir angesehen habe, ist die Frage, für wen predigt hier Jesus eigentlich? Wen spricht er an? Also, wie wir eben sagten, was ist denn seine Zielgruppe? Also, will er die Jünger etwas lehren? Und die anderen, die Menschenmenge darf sozusagen zuschauen dabei, ist eben auch Zaungast. Oder will er die Menschenmenge lehren? Und die Jünger sollen lernen, wie es geht. Ist gar nicht so leicht, das einzuschätzen. Nun, also, wir wissen erstmal, es gibt zwei Gruppen und Jesus spricht sie unterschiedlich an. Es gibt die Jünger und es gibt die Menschenmenge. Das ist hier, sind die beiden Faktoren. Das, was auffällt, wenn wir das ganze Kapitel betrachten, ist, dass die Menschenmenge auffällig schweigsam ist. Also es kommt zu einer Interaktion, zu einem Dialog, zu Gesprächen zwischen Jesus und den Jüngern, das ganze Kapitel über. Aber die Menschenmenge, da werden wir noch nicht mehr darüber unterrichtet, wie sie reagiert haben. Ob sie verwundert waren, ob sie verärgert waren, ob sie gleichgültig waren, ob sie hungrig waren, wie an anderen Stellen. Keine Ahnung. Die ist fast in der Rolle des Statisten hier. Worum es mir geht, und in drei Punkten werde ich heute Lektionen der Jüngerschaft aufzeigen anhand dieses Kapitels. Es scheint sich also die Frage aufzudrängen, dem Leser wird diese Frage aufgedrängt bei diesen zwei Gruppen, zu welcher zählst du dich? Also schon am Anfang dieses Kapitels scheint sich die Entscheidung nahezulegen. Entscheide dich, ob du in der schweigenden Menschenmenge dich selber verortest, dich siehst, dich identifizierst, oder entscheide dich, ob du bei den Jüngern sein willst, die hier im Dialog mit Jesus sind, und diesen Dialog, um den geht es mir jetzt. Denn da entspinnt sich ja eine fruchtbare Diskussion mit den Jüngern, die immer wieder aufgegriffen wird in diesem Kapitel. Und wie gesagt, es geht mir jetzt nicht um die einzelnen Gleichnisse, lege euch das nahe, sie zu lesen, aber hier und da werde ich auf Verse jetzt in diesem Kapitel verweisen oder sie auch zitieren, um euch nahezulegen, wie Jesus seine Jünger ausbildet. Diese Interaktion mit seinen Jüngern, und sie scheint mir, und wir nehmen das vielleicht schon mal als einen ersten Ertrag für heute, nicht das Ergebnis der Schulung einer elitären Gruppe zu sein. Also man könnte ja nun sagen, und vielfach denken wir so, Christen haben ungefähr ab dem 2., 3. Jahrhundert offiziell so angefangen zu denken, und es schleicht sich immer wieder in die Gemeinde ein, als gäbe es sozusagen eine Zwei-Stufen-Nachfolge, die möglich sei im Glauben. Man könne entweder einfach nur der Menschenmenge angehören, die müssen eben da sein, die müssen zuhören, das ist das Kirchenvolk sozusagen. Oder man gehört dieser elitären Gruppe an, der Jünger, die auserwählt sind. Ich glaube aber, dass es umgekehrt ist. Jünger ist der in diese Interaktion, in diesen Dialog mit Jesus eintritt. Also es ist nicht nur so, dass Jesus eine Elitegruppe hat Und wir werden auch sehen, wenn man genau hinguckt in den Evangelien, wenn von den Zwölfen die Rede ist, dann sind manchmal die Zwölf gemeint, aber manchmal sind es 70, die er aussendet, manchmal sind es so und so viele. Dann ist von Frauen die Rede, die ihm nachfolgen. Dann haben wir in der Apostelgeschichte der Heilige Geist, der auf 120 kommt. Also es wird schon klar, dass die Zwölf nie eine limitierte, begrenzte Anzahl sind, sondern nur ein Exempel sozusagen der Jüngerschaft, in die wir alle hineingerufen werden. So, und Jünger sein bedeutet, und das ist der Unterschied, das ist der erste Punkt, den ich heute machen möchte, und das beobachte ich ja jetzt, Fragen zu stellen. Fragen stellt jemand, der lernen will. Wer nichts lernen will, der hat auch keine Fragen. Und hier haben wir dieses System, Jesus ist der Meister, Jünger, Jüngerinnen sind Lehrlinge. Das sind Gesellen sozusagen. Und als ich damals in der Landwirtschaft Geselle war oder beziehungsweise Lehrling, also auf dem Weg zum Gesellen zu werden, da hatte ich nicht nur Bewunderung für den Meister, für meinen Lehrmeister. In meinem ersten Lehrjahr war das ein sehr, sehr weiser und auch ein sehr kundiger Mann. Nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in allem Menschlichen und sogar im Glauben. Sehr engagiert, auch politisch. Also ein bewundernswerter Mensch. Aber ich kenne natürlich auch diesen Willen, diese Entschlossenheit. So gut wie der will ich das auch können. Ich will das lernen hier. Ich will nicht nur ewig bewundern, sondern ich will das eigentlich auch lernen können. Und ich kann mich noch einmal erinnern, da ging es, wenn es um Fertigkeiten geht, darum, in irgendeine hintere Ecke einer ziemlich zugemüllten Scheune einen ganzen Heuwagen rückwärts reinzusetzen. Und zwar nicht nur einfach rückwärts mit dem Anhänger, das kennen ja viele von euch auch, die einen Wohnwagen haben, sondern in der Landwirtschaft hat man dann auch diese Sattelauflieger, die nochmal so eine Achse haben und sich drehen. Das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Da muss man nicht nur um eine Ecke denken beim Rückwärtsfahren, da muss man um zwei Ecken denken. Und ich habe das vielfach versucht und bin dann irgendwo gescheitert, weil ich da stand wie ein Dreieck oder wie ein Zickzack. Und ich habe das bewundert einfach, wie er da in aller Ruhe, erster Rückwärtsgang, ganz langsam, ohne anzuhalten, dieses Ding in die letzte Ecke um drei Runden reinbuxiert hat. Und ich dachte, meine Herren, wie macht er das? Er hat noch nicht mal Rückspiegel. Der kennt seine Scheune. Und bei mir hat das so den Ehrgeiz ausgelöst, ich muss üben, ich muss das auch können, ich will das auch können. Das bedeutet es eben auch, jünger zu sein. Ich will das auch selber drauf haben. Und wir beobachten hier, wie Jesus in diesem 13. Kapitel den Menschen das Evangelium erklärt. Er nennt es hier das Himmelreich. Er erklärt ihnen das Himmelreich. Und mit Himmelreich, das sehen wir sozusagen, wenn wir übersetzen wollen, was bedeutet denn dieser Ausdruck Himmelreich? Nun, da gibt es verschiedene Übersetzungen, die ich nahelegen will. Aber ich würde mal sagen, Himmelreich ist die Realität Gottes in deinem Leben. Man könnte auch sagen, wie Gott dein Leben sieht. Der Plan Gottes mit den Menschen. Heilsgeschichte. Adventisten würden vielleicht sagen, der große Kampf. Himmelreich. Und kaum hat Jesus angefangen und hat das erste Gleichnis erzählt, und das ist eben das Gleichnis von dem Sämann. Dann, und jetzt schaut in Vers 10 hinein, beginnt, wir lesen ja heute dieses Kapitel zwischen den Gleichnissen, zwischen diesen Ereignissen, kommen die Jünger auf ihn zu und sie fragen ihn, sag mal, warum redest du in Gleichnissen? Eine Warum-Frage ist immer eine gute Frage. Kinder stellen diese Warum-Fragen und es ist ein gutes Zeichen, dass es ein schlaues Kind wird, auch wenn sie uns manchmal verrückt machen damit. Ja? Aber das ist hier so. Sie stellen die Frage, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Und ich glaube, das ist schon das erste Kennzeichen von echter Nachfolge, von dem Willen, eine Jüngerin, ein Jünger zu sein. Da ist jemand, der hat Fragen, der beobachtet eben ganz genau. Deswegen hat er ja Fragen. Und wie sich herausstellen wird, haben sie eben nicht nur beobachtet, also nach dem Motto, Mensch, wir müssen mal gucken, welche Methode wendet Jesus heute an. Also heute hat er die Methode, ich fahre mit dem Boot ein paar Meter raus und rede zu den Leuten. Aber inhaltlich, ne? Das wirkt nach außen eben so, als ob sie Jesus fragen, also Jesus, mal unter uns, wir als Lehrlinge, wir haben heute bemerkt, du hast die Gleichnismethode angewendet. Ne? Wieso machst du das eigentlich? Aber es gibt auch noch einen Subton in diesem Text und das werden wir sehr schnell gewahr werden, dass das nicht nur die professionelle Neugier ist, die hier spricht, sondern dass sie eigentlich damit auch sagen wollen, Jesus, wir haben auch nichts kapiert. Du redest in Gleichnissen und wir haben zwar festgestellt, dass du in Gleichnissen redest und wir tun jetzt so, als ob wir dich fragen, warum du in Gleichnissen redest, aber eigentlich meinen wir damit, wir wissen auch nicht, was du damit sagen willst. Das merken wir zum Beispiel daran, dass Jesus sie nachher zur Seite nimmt, übrigens zweimal in diesem Kapitel und sagt, soll ich euch mal erklären, was das bedeutet? Ne? Ist ja eine ganz spannende Sache. Also wir fassen diesen ersten Punkt zusammen. Es gibt die Menschenmenge und es gibt die Jünger. Die Menschenmenge hört das Wort Gottes. Sie hören diese Gleichnisse vom Himmelreich. Wir haben keine Ahnung, ob sie besser dran waren als die Jünger und ob sie gesagt haben zu den Jüngern, also wir haben es verstanden, wenn ihr es nicht kapiert habt, dann können wir es euch ja mal erklären. Also wir wissen das nicht. Aber, und es scheint ja auch fast so zu sein, als ob Jesus auch hier wieder gegen alle unseren homiletischen, also das, was Predigtlehre ausmacht, was ich gelernt habe, als Prediger, wie man Predigten schreibt, dass er dagegen verstößt, weil er fragt ja gar nicht danach, ob die Leute das begriffen haben oder nicht. Wenn schon seine Jünger das nicht begriffen haben, würde ich mir schon Gedanken machen, ne? Ob ich da die richtige Methode gewählt habe. Aber gehen wir erstmal weiter. Ich glaube, es liegt, und das ist der erste Punkt, ich wiederhole das nochmal, es liegt daran, Jesus möchte die Leute herausfordern, Fragen zu stellen. Du trittst in die Nachfolge, in die Jüngerschaft, wenn du diese Fragen stellst. Wenn du einfach nach Hause gehst und sagst, also der redet für mich irgendwie Griechisch oder Spanisch oder Bahnhof, dann ist die Herausforderung Jesu hier, dass du die Fragen stellst. Ein Jünger ist jemand, der die Fragen stellt. Zweiter Punkt. Der amerikanische katholische Kardinal Cushing, war ein berühmter Kardinal da drüben, der hat eine sehr amüsante Anekdote erzählt. Er wurde als katholischer Geistlicher an das Bett eines Sterbenden gerufen. Jemand, der eigentlich sich um Gemeinde und Glauben sein Leben nicht gekümmert hat. Aber gerade wenn man natürlich in einer Tradition ist, die mit Sakramenten arbeitet, da wurde das am Ende nochmal wichtig. Und er kommt nun da an. Und er sagt, er hat das wie üblich gemacht, er hat sich da hingekniet an das Bett des Sterbenden da und er fragt standardmäßig diesen Mann, glaubst du an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist? Und Cushing erzählt, der Mann, der hat seinen Kopf gehoben, so mit letzter Kraft, seine Augenbraue hochgezogen und hat gesagt, ich sterbe hier und du stellst mir Quizfragen? Das heißt, der wusste gar nicht, was das bedeutet. Ne? Das war aber die Grundvoraussetzung überhaupt für den Einstieg. Und hier haben wir es mit Gleichnissen zu tun. Gleichnisse, und in diesem Kapitel feuert Jesus 7 Gleichnisse in Serie ab. 4 davon, wenn man genau hinguckt, mit der Menschenmenge dabei. 3 davon exklusiv im Jüngerkreis. Also nachher, als er mit den Leuten fertig ist, mal hier und da erklärt er was, aber er fängt gleich wieder an, neue Gleichnisse erzählen. Das ist ganz schön ein harter Tobak, ein Jünger zu sein. Kaum hast du das eine verdaut, dann kriegst du das nächste aufserviert. Und das hat was damit zu tun, dass Gleichnisse eben nicht nur Bilder sind, die einen Leitgedanken tragen, sondern ein interessanter Gedanke war, als ich von den Kommentatoren las, dass das hebräische Wort für Gleichnis, das kann man ja nur mutmaßen, man hat ja nur das griechische Neue Testament, aber wahrscheinlich war das hebräische Wort Maschall und ein Maschall ist ein Rätsel. Das ist ein Rätselwort. Ja? Es ist etwas, was nicht nur ein Bild gibt, was etwas enthüllen will, sondern es will auch etwas verhüllen. Es will ein Geheimnis tragen. Und ein Rätselwort begleitet uns ja immer ein bisschen länger. Und mehrmals in diesem Kapitel wird nämlich betont, dass Jesus, schaut in Vers 3, schaut in Vers 34, für die, die sich Notizen machen, da wird gesagt, dass Jesus in Gleichnissen zu den Menschen redete. In Vers 34 wird gesagt, und er redete nur in Gleichnissen zu ihnen. Er sagte nichts außer in Gleichnissen. Und dann gibt es noch diesen Satz in Vers 11, da sagt Jesus zu den Jüngern, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, diesen aber ist's nicht gegeben. Ich finde das so freundlich von Jesus, dass er sagt. Das ist so nett und ermutigend, wo doch alle wissen, dass sie genauso wenig verstanden haben wie die anderen. Und da sagt er noch, euch ist's gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ich finde das schön. Also er ermutigt hier wirklich für die Nachfolge. Aber warum ist es gegeben, zu verstehen? Nicht, weil sie die Gleichnisse besser kapieren als die anderen, sondern Punkt 1, den wir eben sagen, weil sie Fragen stellen. Weil sie nachforschen können, weil sie sich entschieden haben, verstehen zu wollen. Dann ist es auch gegeben. Und die Jünger, die gehen ja auch damit drauf ein. Wenn ihr in Vers 51 kommt, ich springe ein bisschen hinterher, wer die Bibel in der Hand hat, der ist im Vorteil heute. Da fragt Jesus sie direkt nach 7 Gleichnissen, fragt sie, habt ihr auch alles verstanden? Und die stehen nur da und sagen, jo. Ne? Ich glaube ihnen nicht so richtig. Aber gut, das ist hier so überliefert. Denn 2 der Gleichnisse musste Jesus ja noch erklären. Wahrscheinlich haben sie gesagt, ja, die 2 haben wir kapiert. Die anderen reden wir später drüber. Und das ist eben jetzt der zweite Punkt, den ich herausarbeiten möchte. Jünger sein heißt, mit Rätseln umgehen zu lernen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mit Rätseln umgehen zu lernen. Ich sage euch auch warum. Wir als Adventgemeinde, wir entstammen ja so aus unserer eigenen Tradition. Wir haben so unsere eigene Art des Denkens. Und unsere Denkstruktur ist sehr angelehnt und kommt aus dem amerikanischen Pragmatismus und dem europäischen Rationalismus. Das sind jetzt beides große Worte, aber sie bedeuten einfach, für uns muss es auf jede Frage eine klare Antwort geben. Ja? So mögen wir das. Und es hat auch einen großen Vorteil, weil der Pragmatismus sagt, Mensch, Theologiestudium hin und her, jeder, der hier sitzt, muss auch kapieren können, was das Wort Gottes in seinem Leben meint. Das ist Pragmatismus. Es muss leicht und verstehbar sein. So, wenn wir prophetische Texte auslegen, die sind eben nicht leicht und auch nicht immer verstehbar, dann möchten wir gerne für jedes Symbol eine Deutung haben und wissen, A gleich A', B gleich B'. Am Ende rechnen wir das alles zusammen. Das ist unsere Struktur. Das heißt, wir haben aber auch so einen kleinen eingebauten Fehler in dem System, nämlich mit Rätseln gehen wir nicht gerne um. Wir mögen Rätsel nicht so gerne, das Rätselhafte, Geheimnisvolle. Das Himmelreich aber, und das macht Jesus hier eins nach dem anderen klar in diesen Gleichnissen, das ist keine Angelegenheit des Verstandes und alles erklären zu können, sondern, und darauf besteht er immer wieder, das ist eine Angelegenheit des Herzens. Und Angelegenheiten des Herzens sind nun mal von Natur aus rätselhafte Angelegenheiten, weil es da um andere Ebenen geht. Und Jesus macht das immer wieder klar. Seine Wahrheiten entfalten sich immer erst, wenn sie gelebt werden, weil sie entfalten sich, was auch schwer ist, aber viele von euch können das bestätigen, im Erleben von Leid, der Antithese eigentlich von dem, was wir ein gutes Leben nennen. Sie entfalten sich in dem Erleben und in den Erfahrungen von Beziehungen, die man oft gar nicht so eindeutig und klar beschreiben kann. Und sie entfalten sich in der geistlichen Gemeinschaft, die wir erleben in Gemeinde. Wenn wir zum Beispiel die Liebe als höchstes Gut der Gemeinde nehmen, predige ich ja immer wieder, predigt Jesus ja auch immer wieder, dann ist das, egal wie wir das definieren, eine ziemlich geheimnisvolle, rätselhafte Sache. Weil das kriegst du nicht richtig zu fassen. Da musst du manchmal Entscheidungen treffen, die sind nicht nur verstandesmäßig. Das Himmelreich Gottes kommt zu uns in Gleichnissen und nur in Gleichnissen, sagt der Text. Es kommt verhüllt und es kommt eben auch verhüllt, damit es in den tieferen Schichten unserer Seele Wurzeln schlagen kann. Ich weiß nicht, welches Gleichnis man dafür nehmen könnte oder zumindest eine Metapher. Wenn wir zum Beispiel eine Pille schlucken, die uns der Arzt verschrieben hat. Die meisten Pillen, die haben so eine Schicht drumherum. Ja, die Schicht drumherum sorgt dafür, A, dass sie lecker schmecken und wir sie auch nehmen. Meistens ein bisschen zuckrig süß. Weshalb wir auch Kindern immer sagen, sollst du das nicht lutschen, sollst du es runterschlucken. Ne? Aber sie sorgt auch dafür, dass die Pille dahin geht, wo sie ihre Wirkung entfalten soll und erst dort. Und nicht, dass du sie schon zerkaust und dann schon irgendwie alles im Magen zerstört wird, bevor es, was weiß ich, im Darm ankommt, wo es hin soll oder in die Blutbahn. Und so ist das auch mit dem Wort Gottes. Sie ist erstmal verhüllt, es ist verhüllt, weil es in die tieferen Schichten dringen soll, um da seine Arbeit zu tun. Das ist das, was wir mit rätselhaft und geheimnisvoll meinen. Jünger zu sein bedeutet eben, umgehen zu lernen mit diesem Geheimnis. Mit dem Geheimnis Gottes zu leben. Zu erleben, wie es sich enthüllt, das nämlich macht es auch. Es enthüllt sich, es schafft Klarheit, es schafft Frieden, Entscheidungen. Aber es gibt genauso auch den schmerzvollen Prozess, dass Dinge, die wir wahr geglaubt haben, auf einmal verblassen, korrigiert werden müssen, ausgetauscht werden müssen, dass wir in Krisen lernen und dass wir Raum schaffen müssen für neue Erkenntnisse. Und das ist ein geheimnisvoller Vorgang. Deswegen sage ich auch immer, wenn wir die Bibel lesen, gibt es immer Leute, die sagen gerne, die Bibel, das ist die Gebrauchsanleitung für mein Leben. Es ist auch ein schöner Schnack, hat auch so seine Richtigkeit, aber ehrlich gesagt, wer von euch liest denn gerne Gebrauchsanweisungen? Ja, unter uns. Ne? Also ich lese gerne Gebrauchsanweisungen, wenn ich überhaupt nicht mehr weiter weiß mit meiner Maschine da. Ne? Da komme ich nicht drum herum. Neulich Ölwechsel gemacht, weil mein Auto sagt mir jetzt immer, ich soll Ölwechsel machen. Ist ja auch freundlich von dem Auto, dann mache ich einen Ölwechsel. Aber das Auto weiß nicht, dass einer gemacht wurde. Ne? Das heißt, wie setze ich dieses System zurück? Da telefoniere ich rum ohne Ende, bis mir da irgendein Meister sagt, schauen Sie doch mal die Gebrauchsanleitung. Da habe ich die rausgekramt und tatsächlich, da stand drauf, irgendwie drücken Sie A, B und D gleichzeitig dabei die Kupplung, starten Sie den Motor dabei, halten Sie gedrückt und sprechen Sie eine Ave Maria dabei oder sowas. Also was hochkompliziert ist, aber es hat funktioniert. Das sind Gebrauchsanleitungen. Aber Gebrauchsanleitungen, liebe Freunde, sind nicht spannend. Die Bibel ist großartige Literatur, die will in die tiefen Schichten unseres Lebens eindringen. Und das heißt, da werden Rätsel gestellt, da sind Geheimnisse, da sind Klippen zu umrunden. Und das ist das Spannende, deswegen nehme ich sie gerne. Weil ich oft dastehe und sage, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber die Herausforderung nehme ich als Jünger an. Das ist also die zweite Lektion. Willst du Nachfolger sein und dem Geheimnis Gottes in deinem Leben und in dem Leben der anderen Menschen, die dich umgeben, auf die Spur kommen, dann lerne, mit den Geheimnissen Gottes umzugehen. So, und jetzt kommt der dritte Punkt. Ihr wisst ja immer, ich habe immer drei Punkte. Mehr als drei kann ich nicht zählen, ich bin Theologe und das reicht dann auch. Ja? Habt ihr das alles verstanden? Das haben die Jünger auch gesagt. Kühn antworten sie auf diese Frage Jesu mit einem Ja. Und da ist ja auch eine gewisse Ironie drin, habe ich ja gerade schon gesagt, auch eine gewisse Spitzbübigkeit bei Jesus. Ne? Vor allen Dingen in der Tatsache, dass in dem Moment, wo sie sagen, jo, haben wir verstanden, bringt er noch ein achtes Gleichnis. Wie um noch einen draufzusetzen. Ne? Da sagt er, Vers 52, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Ne? Spätestens da hätte ich gesagt, Jesus, sag mal, red doch einmal deutlich, ne? Wie um Himmelreichs willen kommt er nun auf den Schriftgelehrten? Muss man sich doch mal die Frage stellen. Wie kommt er jetzt auf den Schriftgelehrten? Der hat seine Jünger vor sich. Das sind keine Schriftgelehrten nach der Definition von damals. Sind ein paar Fischer dabei, Zöllner, auch ein paar Gebildete, ein paar Leute mit Abitur wahrscheinlich. Aber Schriftgelehrte. Gehen wir diesem dritten, letzten Punkt mal nach. Und bleiben wir bei unserer These, Jesus betreibt hier Jüngerschaftsschulung. Er will seine Jünger ausbilden. Das heißt, jeder ist eingeladen zu lernen, was es heißt, ein Jünger zu sein, was Nachfolge wirklich ausmacht. Und in dem Moment, wo sie meinen, begriffen zu haben, was Jesus ihnen da beigebracht hat, führt Jesus das Wort von dem Schriftgelehrten ein. Dann muss man sich doch ehrlich die Frage stellen, wie er denn jetzt von dem Sämann und dem Reich Gottes und der Perle im Acker und so und dem Unkraut und Weizen, wie kommt er jetzt noch auf den Schriftgelehrten? Er spricht zwar hier von einem Schriftgelehrten, und zwar von einem bestimmten, ein Schriftgelehrter, der ein Jünger des Reiches geworden ist. Aber dass Jesus dieses Wort als Fazit bringt, er bringt es ja sozusagen als Schlussstrich, sagt noch etwas anderes aus. Jesus kann das nur meinen in dem Sinne, in dem er sagt, ein Jünger zu sein bedeutet, ein Schriftgelehrter zu sein. Wenn wir diesen dritten Punkt hören, wenn wir auch diese Verantwortung nicht an die Studierten, an die Auserwählten, an die Bezahlten abgeben. Und was ist ein guter Schriftgelehrter? Sagt er ja. Erstens ist es einer, der offensichtlich einen Vorrat hat. Der holt aus seinem Vorrat Dinge heraus. Ich weiß nicht, wie viele von euch, wenn es um die Schrift und die Bibel geht und die Schrift lese, von der Hand in den Mund leben. Und wie viele von sich sagen würden, ich habe da einen Vorrat. Das griechische Wort heißt hier Thesaurus, Schatz. Aber dieser Vorrat hat zweitens noch eine andere Eigenschaft, nämlich aus dem kommt Neues und Altes, Altes und Neues. Und im Deutschen ist das nämlich der Unterschied zwischen einem Schatz und einem Vorrat. Ein Schatz, da ist nur Altes. Ein Vorrat, hoffe ich bei euch zu Hause, dass da nicht nur Altes drin ist. Okay? Da können zwar auch mal die Einweggläser sein von 1975, wo noch Oma drauf geschrieben hat, aber ich rate euch, die da stehen zu lassen und sie nicht aufzumachen. Ein Schatz bedeutet, dass da ein Vorrat ist, der frisch ist, dass da Neues hervorkommt. Das ist also das Dritte. Sind wir auch Schriftgelehrte? Nehmen wir die Herausforderung an. Leben wir mit dem Wort Gottes? Bilden wir uns da einen Schatz? Leben wir mit dem Wort Gottes? Das bedeutet es. Jetzt fasse ich das nochmal zusammen, die drei Punkte. Punkt 1. Jünger sind Leute, die ihre Fragen stellen, weil sie genau hinschauen und beobachten. Ein Jünger will lernen, wie ein Meister, wie sein Meister zu sein. Und darin unterscheidet er sich von der Menschenmenge. Praktisch, du bist berufen, ein Jünger, eine Jüngerin Jesu zu sein. Nimmst du diese Herausforderung an? Zweitens. Jünger lernen, mit Rätseln umzugehen. Du möchtest ja wissen, was ist der Plan Gottes für mein Leben? Lerne die Gleichnisse, die Rätsel zu deuten. Lerne mit ihnen zu leben, ihre tiefen Gründe auszuloten. Bist du bereit, auf diese Weise das Himmelreich zu lernen und andere zu lehren? Und drittens, Jünger sein heißt, Schriftgelehrter zu sein. Nicht der Pastor ist der Schriftgelehrte. Nicht der Dozent in Friedensau ist der Schriftgelehrte. Die Schrift als Schatz zu kennen, als reichen Vorrat, aus dem Altes und Neues kommt, das ist ein Auftrag an dich. Nimmst du ihn an. Jetzt haben wir das Kuriosum gemacht in dieser Predigt, dass wir ein ganzes Kapitel behandelt haben, ohne es gelesen zu haben, ne? Weil wir immer hin und her gesprungen sind. Der Schatz kann also und muss noch gehoben werden. Wir haben heute zwischen den Zeilen bzw. zwischen den Gleichnissen gelesen, waren interessiert an der Interaktion von Jesus und seinen Jüngern. Welches Fazit ziehen wir? Nun, diejenigen, die ganz aufmerksam aufgepasst haben, die würden sagen, das Fazit bedeutet, wenn ich nämlich die letzten paar Verse nach diesem letzten Gleichnis lese, ich sollte nicht nach Hause gehen, denn der Prophet gilt nirgends weniger als zu Hause, steht er dann noch. Nun, die eine Sache, die wir gesagt haben, die es nicht bedeutet, ist Prophet zu sein. Nicht jeder ist berufen, Prophet zu sein, wohl aber Nachfolger zu sein. Und das können wir eben auch zu Hause. Und das kann man dort, wo man lebt und in seinem Umfeld. Das haben wir, darüber haben wir gesprochen heute in unserem Bibelgespräch. Daher meine Einladung an euch ganz klar zusammengefasst. Seid Frager, seid Rätselerkunder, seid Schriftgelehrte. Amen.